SRF 2 Kultur.
Es gab große Entdeckungen beim Bachmann-Preis in Klagenfurt, immer wieder kleinere und größere Skandälchen. Sicher war auf jeden Fall, der Wettbewerb sorgte jedes Jahr für großes Interesse im deutschsprachigen Literaturbetrieb. Nun hat der ORF angekündigt, das jährliche Autorenwettlesen nicht mehr auszustrahlen. Der schnöde Grund: Es stehen Sparmaßnahmen an. Seither hagelt es Proteste, doch Kultur und Politik will das so einfach nicht hinnehmen. Sarah Herwig.
Diese Form gibt es nur einmal. Das Auswahlverfahren eines Literaturwettbewerbs findet in der Öffentlichkeit statt und nicht hinter verschlossenen Türen. 3 Tage lang schwitzen ausgewählte Schriftstellerinnen und Schriftsteller im Scheinwerferlicht vor der Kamera, lesen aus ihren unveröffentlichten Manuskripten und lassen sich von einer Jury kritisieren. Nun will der wichtigste Sponsor des Anlasses, der ORF, aussteigen und künftig auf die Ausstrahlung des Wettlesens verzichten, aus Spargründen. Dies sei ein Schock, sagt Albert Ruiz, Geschäftsführer der IG Autorinnen und Autoren in Österreich. Was Ruiz feststellt, ist:
Eine Abkehr vom öffentlich-rechtlichen Kultur- und Bildungsauftrag, weil man sich ja fragen muss, wozu denn öffentlich-rechtliches Senden denn überhaupt da ist, wenn so Kernaufträge einfach von heute auf morgen ad acta gelegt werden können. Und vor allem dann, wenn sie über eine so lange Tradition und Beachtung im gesamten deutschen Sprachraum verfügen, überhaupt, wir sind noch dabei, das zu verdauen. Und wir werden es aber nicht schlucken wollen.
Woran sich Ruiz zudem stößt, ist an der Unverhältnismäßigkeit dieser Entscheidung. Da sei jede Relation verloren gegangen, denn gleichzeitig mit den Sparmaßnahmen ist auch kommuniziert worden, dass der ORF sich nächstes Jahr Sportübertragungen zusätzlich mehrere Millionen Euro kosten lässt. Dagegen sind die 350.000 Euro für die Übertragung des Wettbewerbs beinahe Peanuts. Und damit nicht genug.
Ebenfalls bekannt gegeben worden ist, dass bis 2017 garantiert wird, dass der Opernball übertragen wird durch den ORF. Naja, und das zeigt ja sehr wohl, dass es ein Verhalten des ORF zu seinem Programm gibt. Und wir verlangen ja nicht mehr und nicht weniger, dass sich der ORF zu seinem Kulturauftrag verhält. Und zwar so, wie es eben auch das Gesetz vorsieht.
Der Entscheid des ORF hat auch die Stadt Klagenfurt schockiert. Ohne die Fernsehübertragung kann Klagenfurt den Wettbewerb nicht mehr ausrichten. Die Stadt stiftet bereits den Hauptpreis, der mit 25.000 Euro dotiert ist, und trägt weitere Kosten in der Höhe von etwa 80.000 Euro. Aber das allein reicht nicht. Klagenfurt verharrt indes nicht in Schockstarre, sondern sucht das Gespräch mit dem ORF und ist kompromissbereit, sagt Vizebürgermeister und Kulturreferent Albert Gunzer.
Wenn bei diesem Gespräch herauskommt, dass die Stadt sich mehr einbringen sollte, auch finanziell, da bin ich absolut gesprächsbereit. Aber wie gesagt, es muss eine gemeinsame Lösung sein mit dem ORF. Denn ich sage schon ganz deutlich, der ORF kann sich so aus der Verantwortung als öffentlich-rechtlicher Sender nicht herausnehmen. Er hat Möglichkeiten, in anderen Bereichen vielleicht einen Sparstift anzusetzen. Aber gerade hier im Literaturbereich sehe ich es als fatales Zeichen.
Albert Gunzer ist hoffnungsvoll. Und auch der Aufschrei in der Kulturszene ist ein Zeichen der Hoffnung. Wie wichtig aber ist der Wettbewerb eigentlich für die Autorinnen und Autoren selber? Der Schweizer Schriftsteller Daniel Metzger hat vor 3 Jahren teilgenommen.
Ich war unendlich nervös vorher natürlich. Ich hatte Angst, dass die Jury mich da zerfleischt und dass ich nachher nie mehr schreiben kann. Und die Erfahrung war aber so, dass es wie so ein doppelter Anlass ist. Zum einen gibt es dieses Format vor der Kamera und da kam ich ganz okay weg, deswegen war das gut für mich. Aber viel wichtiger war für mich alles, was hinter den Kulissen stattfindet. Die ganzen Lektoren, die man trifft, die Gespräche, die da stattfinden, die Visitenkarten, die da ausgetauscht werden. Und das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Das war ein Türöffner für ganz vieles.
Ein Sprungbrett also für junge Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Der ORF selber war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Man munkelt aber unter Beobachtern, dass es bei den angekündigten Sparvorhaben des Fernsehsenders auch darum gehe, dem Staat zu drohen, da wichtige Gebührengelder wegzufallen drohen. Das letzte Wort um das Weiterbestehen des Bachmann-Preises in Klagenfurt ist also noch längst nicht gesprochen.
Sarah Herwig zur unsicheren Zukunft des Bachmann-Wettbewerbs in Klagenfurt. Nächste Woche, vom 3. bis zum 6. Juli, findet er vielleicht zum letzten Mal statt. Und jetzt ein Blick in die Türkei. Es scheint von hier aus, als habe sich die Situation in Istanbul normalisiert. Der Taksim-Platz und der anliegende Gezi-Park sind zwar immer noch von der Polizei besetzt, doch die Protestbewegung beginnt sich allmählich aufzulösen. Ob dieser Eindruck wirklich stimmt, habe ich Michael Luisier gefragt, der gerade aus Istanbul zurückgekommen ist.
Man muss unterscheiden zwischen Wochenende und der Woche. Am Wochenende waren nochmals 1.000, 2.000 Leute auf dem Platz, auf dem Taksim-Platz und haben dort demonstriert. Das hat man auch in den Medien mitbekommen. Durch die Woche sieht es aber schon anders aus. Da sind es maximal 200 Leute, die noch in der Nähe des Platzes sind und die immer mehr vom sogenannten normalen Leben verschluckt werden.
Sie haben in Istanbul mit Zülfü Livaneli gesprochen. Er ist ein in der Türkei sehr bekannter Schriftsteller, Filmemacher, vor allem Musiker auch. Wie war er denn in dieser Bewegung involviert?
Zülfü Livaneli ist ein alter Hase. Er hat eine unendlich lange Erfahrung in Sachen politischer Kampf, auch mit kulturellen Mitteln. Er saß in den 70er Jahren als linker Verleger und Künstler im Gefängnis. Er war dann in Schweden im Exil. Und er kam im Triumph nach Istanbul zurück, als die Militärherrschaft vorbei war, 1984. Und er hat mittlerweile so eine Rolle als Mikis Theodorakis von der anderen Seite der Ägäis. Also er tritt als Berater auf, als großer Bruder innerhalb dieser Bewegung. Und er berät die jungen Leute und er solidarisiert sich auch mit diesen jungen Leuten. Und die danken es ihm, indem sie auf den Demos dann seine Lieder singen.
Jetzt im Moment sieht es aus, als ob die Bewegung gescheitert sei. Was sagt Livaneli dazu?
Er verurteilt natürlich den Einsatz der Polizei, aber er sieht auch eine Mitschuld der Bewegung. Und zwar in dem Moment vorletzter Woche, als Erdogan angeboten hat, das Volk über das umstrittene Projekt am Taksim-Platz abstimmen zu lassen, da hat es einen großen Fehler gegeben, und zwar der.
I told them, now this is the moment to leave Taksim Square, Gezi Park. Because first time in 11 years, the Tayyip Erdogan stepped back. So I advised them immediately make a big celebration, write victory, and then you defeat it. I mean, you won. This is the moment for the world media. So everybody is going to say the protesters beat Erdogan. But then they didn't accept. And after that moment, they lost the motive, and that night police attacked and removed them.
Also Livaneli sagt, die Bewegung habe einen Fehler gemacht. Sie hätte den Taksim-Platz verlassen sollen, als Erdogan mit seinem Angebot kam. Er sagt auch, dass die Bewegung dieses Angebot hätte als Sieg feiern sollen, möglichst vor der gesamten Weltpresse.
Er wirft der Bewegung also taktisch unkluges Verhalten vor. Wie sieht Livaneli denn die Zukunft?
Er sagt, diese Bewegung hat weder das Programm noch die Strukturen für eine größere Umwälzung. Er sieht aber auch die Hoffnung völlig woanders.
I mean, it's a democratic country, not 100% democracy, but let's say democracy. We have some elections next year, municipal election and then presidential election. The only way is to get him down at the election. I mean, no other way.
Die Türkei ist eine Demokratie, sagt er, und er sieht die Wahl als einzige Möglichkeit, Erdogan loszuwerden.
Das heißt also, aus Livanelis Sicht ist Erdogan selbst das Hauptproblem.
Ja, er sagt, es geht vor allem um Erdogan, der auch mit einer Arroganz auftritt, die mit einer demokratischen, mit einer westlich orientierten Gesellschaft einfach nichts mehr zu tun hat. Und das sei auch das Hauptproblem. Man kann laut ihm, laut Livaneli, das Anliegen der ganzen Bewegung auf einen Satz reduzieren, und zwar 11 Jahre Erdogan, das reicht.
Michael Lüse über den Blick von Zülfü Livaneli auf die Situation nach den Protesten in der Türkei. Trauer im Tessin. Am Wochenende wurde der Historiker Raffaello Cesky in Bellinzona zu Grab getragen. Cesky war der meistgelesene Historiker im Tessin. Er hat die jüngere Geschichtsschreibung über den südlichen Landesteil wesentlich geprägt und ist Autor verschiedener Standardwerke über die Geschichte des Kantons. Ein Nachruf von Alexander Grass.
Raffaello Cesky war Lehrer. Er hat einige Jahre das kantonale Staatsarchiv geleitet. Er war Universitätsdozent in Pavia, aber vor allem hat er die Geschichte des Kantons Tessin erzählt. Die Fragen, die er sich dabei gestellt hat, seine präzisen und eleganten Texte, haben ihn zu einem der wichtigsten Intellektuellen im Tessin gemacht. Zum Beispiel mit seinen 2 Bänden zur Geschichte des Kantons. Mit Napoleons Mediationsakte entstand 1803 der Kanton Tessin, der zuvor 300 Jahre lang als Untertanengebiet von den Eidgenossen beherrscht worden ist. Raffaello Cesky blieb aber nicht bei der Beschreibung wirtschaftlich-militärischer Interessen von Landvögten und Großmächten. Er besingt auch nicht die Schlachten der alten Eidgenossen. Er beschrieb die Armut in den Tälern, die Plünderung der Wälder, die legendäre Kirchturmpolitik im Tessin, das Elend der Emigration, Kinderarbeit und Gesundheitswesen. Die Gotthardbahn brachte im Tessin den ersten großen Sprung nach vorn. Den zweiten großen Sprung hat Czeski selbst erlebt. 1936 in Bellinzona geboren, erlebte Czeski mit, wie aus einem armen und von der Berglandwirtschaft geprägten Kanton der drittgrößte Finanzplatz der Schweiz geworden ist. In wenigen Jahrzehnten änderten sich die Lebensverhältnisse mehr als in Jahrhunderten zuvor. Nirgendwo in der Schweiz war der Wandel so radikal und schnell wie im Tessin. Dieser Wandel war Czeskis Thema. Die 90er Jahre waren im Tessin voller Hoffnung und Aufbruch. Heute fühlt das Tessin seine Verletzlichkeit mehr denn je, fürchtet als Minderheit erdrückt zu werden. Der politische Diskurs ist verroht, die Abgrenzung von Italien und von der Deutschschweiz wird umgemünzt in Wahlerfolge. Das hat Czeski gestört. Sein letztes Werk gilt der Geschichte der Justiz im Tessin. Da wird über monströse Strafen berichtet, die Hühnerdieben auferlegt werden, von Frauen, die Opfer von Folter, Erniedrigung und überharten Strafen wurden. So sieht ein gut geschriebenes Buch aus, sagte Schriftsteller Giovanni Orelli in seiner Rezension und stellte Czeski in eine Reihe mit den bedeutendsten Schriftstellern der italienischsprachigen Schweiz. Raffaello Czeski starb letzte Woche nach kurzer Krankheit im Alter von 77 Jahren.
Verherrlichung des Terrorismus. Diesen Vorwurf erhebt der Zentralrat der Juden in Frankreich gegen eine Ausstellung der palästinensischen Fotografin Ahlam Shibli. Sie zeigt in Paris im Musée du Jeu de Paume unter anderem Bilder zum Kult um Selbstmordattentäter. Auch das Simon-Wiesenthal-Zentrum fordert die sofortige Schließung der Ausstellung. Für uns gesehen hat sie die Journalistin Katrin Hondl. Sie hat mir ihre Eindrücke geschildert.
Ja, also in dieser Ausstellung sind 5 große Fotoserien von Ahlam Shibli zu sehen. Zuerst ist da zum Beispiel eine Reihe von Bildern unter dem Titel Trackers. Da geht es um das Leben beduinischer Palästinenser. Eine andere Fotoserie zeigt Transsexuelle, Schwule und Lesben aus Palästina, Pakistan oder dem Libanon. Und dann gibt es Fotos, die in einem polnischen Waisenhaus entstanden sind, wo man sieht, wie die Kinder und Jugendlichen da zusammenleben und aufwachsen. Und im letzten Raum der Ausstellung dann kommen die Fotos, über die sich so viele jetzt gerade aufregen. Das ist eine Fotoserie mit dem Titel Death, also Tod. Und da dokumentiert Ahlam Shibli mit Bildern aus Nablus im Westjordanland den Kult der Palästinenser um ihre sogenannten Märtyrer, also um Männer, Frauen oder auch Kinder manchmal, die ums Leben gekommen sind, weil sie sich entweder als terroristische Selbstmordattentäter in Israel in die Luft gejagt haben oder weil sie von der israelischen Armee getötet wurden. Also man sieht da, wie in Flüchtlingslagern, in Cafés, aber auch einfach so in den Straßen, ja, so eine Art Kult um diese Toten gemacht wird mit großen Postern und ja, fast schon Gedenkaltären manchmal. Und diese Bilder sind es eben, die jetzt diese heftige Kritik ausgelöst haben.
Und können Sie die heftige Reaktion der jüdischen Gemeinschaft in Frankreich verstehen? Finden Sie die berechtigt?
Also ich muss, nachdem ich die Ausstellung jetzt gesehen habe, wirklich ganz ehrlich sagen, nein, ich kann diese Reaktion nicht so wirklich nachvollziehen, wenn man jetzt wirklich nur die Ausstellung sieht. Vor allem nicht den Vorwurf, die Künstlerin würde da, das hieß es ja, ein Hohelied auf den Terrorismus anstimmen. Also diese Fotos, die sind ganz klar dokumentarisch und die zeigen eben sehr eindringlich diesen perversen Kult um Selbstmordattentäter und Intifada-Kämpfer im Westjordanland. So wie eben zum Beispiel diese andere Serie, die ich erwähnt habe, über das Waisenhaus in Polen, eindringlich zeigt, wie die Kinder und Jugendlichen da ohne Familien aufwachsen. Aber genauso wenig wie die Bilder aus Polen jetzt zum Beispiel ein Plädoyer für ein Kinderleben ohne Eltern sind, sind eben die Fotos aus dem Westjordanland für meine Begriffe ein Plädoyer für den Terrorismus. Das Einzige, was vielleicht nachvollziehbar ist jetzt an der Kritik, das wäre vielleicht, dass die Künstlerin auch in ihren Begleittexten zu den Fotos von Märtyrern schreibt. Und zwar ohne das jetzt in Anführungszeichen zu setzen. Aber ich meine eben, wenn man die Ausstellung sieht, wird schon sehr deutlich, dass es hier überhaupt nicht darum geht, diese Leute zu feiern.
Wie zeigt sie denn auf den Bildern diesen Kult um die Selbstmordattentäter?
Naja, sie dokumentiert das. Also sie, das sind Fotos, die sie in Straßen, in den Flüchtlingslagern, bei den Leuten zu Hause aufgenommen hat. Und man sieht da eben, zum Beispiel gibt es ein Foto, da sieht man ja so eine Wand in der Wohnung, so über dem Sofa. Da ist dann wie so ein riesiges Poster, ein junger Mann mit einem Maschinengewehr abgebildet. Und man sieht da seine Mutter, nehme ich mal an, die mit dem Staubwedel dieses Foto, was schon kriegsverherrlichend ist, säubert. Aber das Foto der Künstlerin, dass diese Aktion und diese Situation dokumentiert, ist keineswegs verherrlichend. Es wird nur gezeigt, wie diese Menschen verherrlicht werden.
Sie sehen also die kritische Distanz durchaus gewahrt. Wie reagiert denn jetzt das französische Kulturministerium auf die Kritik?
Also vom Ministerium gab es nach den Beschwerden eine Stellungnahme, wo es heißt, die Fotos könnten tatsächlich schockieren oder missverstanden werden und wo dem Museum, also dem Jeu de Paume, geraten wird, ja, noch durch zusätzliche Texte zu erläutern, worum es da geht. Gleichzeitig wird aber auch aus dem Ministerium das Recht auf Meinungsfreiheit betont. Naja, und in der Ausstellung gibt es jetzt tatsächlich so Warnhinweise, wo darauf hingewiesen wird, dass diese Fotos kein Loblied auf den Terrorismus seien. Und ja, und auch sonst sind übrigens die Sicherheitsvorkehrungen extrem verschärft worden im Jeu de Paume. Also ich war am Samstag da und wurde am Eingang wirklich gefilzt wie, ja, wie sonst nur am Flughafen. Es muss wohl offenbar auch sein, den letzten Dienstag wurde da komplett evakuiert kurzzeitig wegen einer Bombenwarnung. Nächsten Sonntag wollen die Gegner vor dem Museum demonstrieren. Also die Stimmung ist schon sehr hitzig und diese Warnhinweise, die da jetzt angebracht wurden, haben daran wohl nichts geändert.
Jetzt war diese Ausstellung ja bereits in Barcelona zu sehen, ohne dass es zu Protesten gekommen ist. Was denken Sie, warum reagiert die jüdische Gemeinschaft in Frankreich so heftig?
Ich denke, diese Übersensibilität, kann man es vielleicht nennen, bei den Juden in Frankreich hat sicher auch damit zu tun, dass es gerade in den letzten Jahren und Monaten immer wieder zu antisemitischen Übergriffen gekommen ist in Frankreich. Am schlimmsten war ja das Attentat auf eine jüdische Schule in Toulouse letztes Jahr. Und da sind bestimmt viele noch, ja, schwer traumatisiert vielleicht. Und also nur so ist es eigentlich zu erklären, dass jetzt zum Beispiel befürchtet wird, wie ein Sprecher einer jüdischen Organisation gesagt hat, dass das Museum, das Jeu de Paume in Paris jetzt riskieren würde, durch diese Fotos von dieser Künstlerin zur Nachahmung des Attentats von Toulouse aufzurufen. Also wenn man das liest, dann denkt man schon, da geht es eigentlich um was anderes. Also ich glaube, diese Polemik macht eben vor allem das deutlich, dass sich viele Juden offenbar in Frankreich gerade ziemlich unsicher fühlen. Und ich denke, das muss man auf jeden Fall ernst nehmen. Aber die Ausstellung und diese Künstlerin sind, glaube ich, sind sicher das falsche Ziel, wenn es um Judenfeindlichkeit in Frankreich geht.
Karin Hondl über die umstrittene Ausstellung von Ahlam Chibli im Musée du Jeu de Paume in Paris. Und wer sich selbst einen Eindruck verschaffen will, der findet einige der Bilder auf der Homepage des Museums. Lange wuchsen rätoromanische Kinder selbstverständlich mit romanischen Volksliedern auf. Es gibt Dutzende davon, jedes Tal hat seine eigenen, doch zunehmend gehen die alten Lieder vergessen, denn im Alltag hat das gemeinsame Singen keinen Platz mehr. Dagegen tritt jetzt ein neues Liederbuch an. Die Musikerin Corinne Curcellas und der Musikwissenschaftler Iso Albin nennen ihre Sammlung La Grisha, Chansons populares Romanchas. Und wie alles begann, davon erzählen die vier, die dabei waren, in der Collage von Stefanie Hablützel.
Das war eben an einem schönen Novemberabend, Heiliger Martin.
Wir hatten eine Lesung im Dorf, wo der eine Referent vortragen hat und Corinne Curcellas hat den Abend musikalisch umrahmt.
Und im Anschluss daran sind wir dann noch in einem wunderbaren Dorf, Beiz, ja, eine kleine, wo man so nach ist und sie war voll gewesen, und die Jungen am runden Tisch und die Eltern am meckigen Tisch. So habe ich es jetzt in Erinnerung.
Es war schon am Novemberabend gewesen, voraussen kalt und noch mit dem Kachelofen, also so eine gemütliche Stimmung an dem Abend. Voraus war es sehr dunkel, sehr ruhig und dann dort mir in dem Restaurant sehr laut gsi, noch mit Reden diskutieren.
Im Restaurant hat es dann schon quasi Stammtischrunde gehabt. Und von dieser Runde her hat es dann geheißen, Corin, kommt in den Konsum.
Sie hat dann die ganz kleine, herzige Handsorgel dabei gehabt.
Dann ist es gleich mal losgegangen. Also man steigt dann wie klassisch immer im Oberland mit «Amia in a Praula» ein mit dem Lied. Das ist so das, was noch alle können.
«Amia in a Praula, il vento tra quintal, aimava in a gada, pien munden turn in bau, aimava in a gada, pien munden turn in bau.»
Fängt einen an, eins, zwei Strophen und dann fängt es schon an happern. Und das ist bei mir nicht anders als bei den anderen. Also man kennt die Melodie tipptopp, die erste und zweite Strophe, und nachher ist dann schon fertig.
Gilbau, berbau.
Und dann
finde ich
die anderen schon mit anderen Liedern an, und dann gibt es eine Durchmischung. Und ja, es ist schon speziell, aber eben wäre schön, wenn wir könnten ein Lied, alle Strophen durchsingen und dann ein neues anfangen.
Man hat dann auch festgestellt, es ist ja schon lange seither, seit man wieder mal so einen Liederabend oder so spontanes Cantate, Compagnie, einfach zusammen sein und singen, erlebt hat.
Leute spielend oder hören die selten. Die Gemeinschaft in Restaurants ist nicht mehr so wie vor Jahren. Und auch die Chöre in den Dörfern sind nicht mehr so präsent und sterbend aus. Und früher haben die Chöre die Rolle übernommen, zum im Restaurant zu singen. Und dann haben alle mitgesungen und die Texte waren präsent. Und dann haben sie auch privat die Texte lernen, weil sie gesehen haben, die können wir brauchen, das macht Spass, um so zusammen zu singen.
Wenn man Glück hat, kann einer alle Strophen oder eine. Und dann hängt man sich dem an die Lippen und geht mit dem mit oder singt nur noch die Melodie. So. Und ich habe halt gemerkt, die Lieder, die niemand mehr kann, alle Texte.
Und heutzutage, also in den letzten Jahren, hat das recht abgenommen. Also, das ist die Seltenheit, dass gesungen wird. Schade, aber es ist halt so.
Und ein paar Tage später ist Corin zu mir in den Verlag gekommen, ins Büro. Und ich fand, du, Anita, das kann es ja nicht sein. Romanischer als in dem Tal geht ja nicht mehr. Und die Leute, die haben gestockt in der zweiten, dritten Strophe. Und jetzt ist Zeit für ein neues Liederbuch.
Roda Mulin, die Roda Mulin, Vasa din Kuntin.
Was braucht es? Was braucht es? Ich meine, brauchen tut es nicht.
Moles bi segele, moles salin. Moles bi segele, moles salin.
Das glaube ich schon, dass das romanische Lied auch ohne das Buch überlebt. Es ist ein Beitrag. Und es ist sehr, sehr schön gemacht. Also es hat etwas Wertvolles, es ist sorgfältig gemacht. Und das ist jetzt mein Beitrag. Und jede und jeder prägt, schafft an dieser Volksliedskulptur über Jahrhunderte. An dem Klangkörper, das wird sich immer weiterentwickeln, man kann das nicht zurückheben.
Wir sagen immer «La Olma Romance Conta», also die rätoromanische Seele, die singt. Und romanisch ist so melodiös. La Melodia im Reden, das geht so ringüber ins Singen, im Gesang. Obwohl das nicht exklusiv romanisch ist. Aber ich kenne das auch so, dass irgendwie der Übergang, es fällt uns einfach leicht.
Ciao.
Die alten rätoromanischen Lieder sind neu versammelt im Buch La Grisha, Chansons Populares Romanchas. Von der Entstehung erzählten die Musikerin Corinne Courchellas, der Bauer Alexander Casanova, die Buchverlegerin Anita Kapaul und der Organisator des Abends Anton Kapaul.
SRF 2 Kultur mit den Kulturnachrichten, am Mikrofon David Vogel. Der renommierte Kyoto-Preis geht in diesem Jahr im Bereich Musik zum ersten Mal überhaupt an einen Jazzmusiker, und zwar an den US-amerikanischen Pianisten Cecil Taylor. Der 84-jährige Taylor gilt als einer der einflussreichsten Jazzmusiker überhaupt. Dies, nachdem er in den 60er Jahren eine völlig neue Art des Klavierspiels definierte, die den Free Jazz bis heute prägt. Der Kyoto-Preis wird alljährlich an Persönlichkeiten für ihr Lebenswerk vergeben und wird allgemein als der Nobelpreis Japans bezeichnet. Er ist mit umgerechnet knapp 500.000 Schweizer Franken dotiert. Cecil Taylor selber wird in diesem Jahr auch in der Schweiz auftreten, und zwar am Jazzfestival in Willisau. Die Filmfestivals von Zürich und San Sebastian wollen in Zukunft eng zusammenarbeiten. In der baskischen Stadt werden in diesem Jahr zum ersten Mal in einer speziellen Sektion Schweizer Filme gezeigt. Im Gegenzug werden in Zürich dafür spanische Werke vorgeführt. Das Festival in San Sebastian ist neben Cannes, Berlin und Venedig eines der großen A-Festivals in Europa. Für die Zürcher ist die Kooperation damit ein wichtiger Schritt, denn das Festival wurde erst vor 8 Jahren gegründet. Der US-amerikanische Blues-Sänger Bobby Bland ist tot. Der Musiker ist am Sonntag im Alter von 83 Jahren in Memphis im Bundesstaat Tennessee gestorben. Bland gilt als Erneuerer des Blues und feierte vor allem in den 1960er und 70er Jahren große Erfolge. Seine Songs wurden immer wieder gecovert, unter anderem vom Rapper Jay-Z. 1997 erhielt Bobby Bland auch einen Grammy für sein Lebenswerk.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.